Und da dachte ich halt, ich bin ein Mädchen, ich kann mich irgendwie nur schminken und anziehen. Also mir kam gar nicht in den Sinn, mich für andere Sachen so zu befassen.
Social Talk. Wir haben die Trends im Blick. Im Social Talk Podcast holen wir Creatorinnen, Brands und Branchenexpertinnen ans Mikrofon und enthüllen, was die Social Media Branche wirklich interessiert.
Wer sind die Personen hinter den Social Accounts? Was geht im Daily Business bei viralen Brands ab? Und wie bleiben Unternehmen weiterhin auf den Socials relevant? Das und mehr gibt's hier im Social Talk mit Jesse und Martin. Alright, let's go. Herzlich willkommen beim Social Talk Podcast. Diana zu Löwen heute zu Gast. Vielen Dank, dass du dabei bist. 1,2 Millionen FollowerInnen auf Instagram. Einmal eine Sache. So lange dabei, dass wir uns noch kennen, als es nur YouTube gab und, glaube ich, nur YouTube-Videos. Damals noch unter dem Namen D-Fashion. Ich hoffe, das ist in Ordnung, das einmal hier für die Leute, die vielleicht noch nicht so lange mit am Start sind, das einmal zu erwähnen. Parallel dazu machst du aber auch super viele andere Sachen. Du hast eigene viele Marken gegründet, dich ausprobiert. Du hast eine eigene Haarparfum-Marke, über die wir gleich auch nochmal sprechen werden. Du warst die jüngste Gästin bei Höhle der Löwen. Mega spannend. Du bist auch mittlerweile Veranstalterin, zusammen mit unserer Kollegin Sarah Emmerich aus der Branche. Die macht den Business Creator Summit. Parallel dazu bist du aber auch Investorin und Angel-Investorin, also es klingt auch mal wieder so, dass dein Tag mehr Stunden hat als meiner. Insofern freue ich mich sehr, dass wir heute zusammen über das alles sprechen können.
Ja, ich freue mich auch. Also es wird auf jeden Fall bei mir nie langweilig.
So klingt es.
Diana, du hast damals vor über 10 Jahren ja gestartet mit eher Content im Bereich Lifestyle, Fashion, Beauty. Wir kennen uns auch schon ewig lang und hast dich dann aber sehr stark gewandelt in deinen Themen hin zu Finanzen, hin zu Unternehmertum, auch dich politisch zu engagieren und darüber zu sprechen. Warum der Themenwandel?
Ich glaube, eigentlich hat auch viel damit zu tun, dass es mir mental mit gewissen Themen einfach irgendwann nicht mehr so gut ging. Ja. Lustigerweise, als ich halt damals angefangen habe, so als Teenager, da war ich ja wirklich noch super jung. Also ich habe mit 14 angefangen, meine ersten Sachen hochzuladen. Und da dachte ich halt, ich bin ein Mädchen, ich kann mich irgendwie nur schminken und anziehen. Also mir kam gar nicht in den Sinn, mich für andere Sachen so zu befassen. Und die damaligen Vorbilder auf Social Media haben sich ja hauptsächlich eben auch nur mit Beauty und Fashion befasst. Also das waren halt so die erfolgreichsten Creator. Und dann habe ich ja BWL studiert und habe mich dann auch angefangen, mehr für andere Themen zu begeistern und hatte dann irgendwann gemerkt, okay, wenn du jetzt so lange nur über Beauty und Mode sprichst, obwohl du irgendwie jedes Mal merkst, du kannst es auch vielleicht gar nicht so gut wie die anderen, aber andere Themen würden dir viel mehr liegen, musst du was ändern. Und dann habe ich das sozusagen Stück für Stück gemacht. Für mich war es zum Beispiel auch zu den Europawahlen damals so sehr prägend, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt irgendwie die jungen Menschen, meine Follower mit und erkläre denen so ein bisschen das Thema Wählen gehen. Also einfach nur zu sagen, warum sollte man wählen gehen, wie funktioniert das? Und habe dann auch Stück für Stück mehr über das Thema Finanzen angefangen zu reden, einfach weil ich mich selbst schon früh damit befasst habe oder befassen musste. Und das ist eigentlich immer noch das, was mir so mit am meisten Spaß macht, einfach weil ich halt mich auch täglich damit selbst befasse.
Und ist es so, dass du glaubst, dass die FollowerInnen, die du früher hattest, sind die den Wandel mit dir mitgegangen? Also haben die auch deinen Themen-Change akzeptiert? Glaubst du, dass da manche auch gesagt haben, okay, damit kann ich mich jetzt irgendwie nicht mehr identifizieren? Oder hast du es auch gemerkt, dass die Leute darüber dann eher oder dass sie darauf auch eher negativ reagieren?
Also es gab auf jeden Fall schon einige, die das dann nicht so toll fanden. Aber ich glaube, es kamen auch immer wieder viele neue dazu, die das dann gerade besonders spannend fanden. Und ich glaube auch, ne, wie gesagt, wir machen das ja auch, du bist ja auch schon lange in der Branche, dass man manchmal das Gefühl hat, irgendwie muss man sich auch mal so ein bisschen verändern. Weil wenn es immer nur das Gleiche ist, dann wird es halt auch langweilig für die Follower. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwie diese Challenge, die man vor allem auch als Creator hat. Und vor allem aber auch, da bin ich aber froh, dass ich das über meine Themen, sagen wir so, eher gemacht habe, weil man kann ja auch sein Privatleben noch mehr, sagen wir, zum Hauptthema machen.
Ja, ja, genau.
Was aber mental, also für mich total anstrengend wäre, wenn ich immer wüsste, ja, was erzähle ich denn jetzt Privates morgen? Also sagen wir so, das kann ich gar nicht planen. Natürlich erzähle ich auch mal private Dinge, aber Themen und Inhalte kann ich halt planen. Das gibt mir auch eine Sicherheit.
Ja.
Aber mein Leben sozusagen zu sehr zu inszenieren und nur das als meinen Reichweitenhebel zu nehmen, ist einfach das, was mir mental nie gefallen hat.
Total spannender Gedanke. Hast du das Gefühl, dass es KollegInnen von dir gibt, die vielleicht gerade daran auch ein bisschen zerbrochen sind in den Jahren von Content Creation, also sich immer nicht über Themen zu kommen, sondern über Personality zu kommen, was, glaube ich, durchaus auch wichtig ist, weil ohne Personality würde es das nicht funktionieren. Aber so wie du sagst, also die Chance, ja ein bisschen kaputt zu gehen da dran, weil man sein Privatleben immer durch die Mühle drehen muss, ist ja auch schon extremst anstrengend.
Total. Oder ich weiß auch gar nicht, wie es dann ist, wenn man zum Beispiel wirklich auch eine Familie oder so hat, wie man da so eine Balance findet aus sozusagen Content Creation, Familienleben. Das muss schon auch echt irgendwie tough sein. Oder selbst auch in einer Beziehung. Es ist ja nicht immer, es gibt ja nicht jeder Tag ist perfekt. Und dann trotzdem immer das sozusagen teilweise zu filmen, ohne da, weil die Leute wollen ja dann immer noch mehr dazu wissen. Und ich glaube, bei mir wäre jetzt mein, sagen wir, Erfolg unabhängig von meinem Beziehungsstatus, weil die Leute einfach wissen, die folgen einfach mir. Klar freuen die sich vielleicht manchmal, wenn man so ein paar Momente sieht, aber es ist sozusagen nicht jeder Tag Teil davon. Ich kann natürlich auch nicht sagen, wie das jetzt in den nächsten Jahren bei mir so ist, aber mir gibt es auf jeden Fall so eine Sicherheit zu wissen, dass es eher der Content ist, also die Themen, die ich bespiele, wo ich auch merke, okay, die Leute interessieren sich natürlich für, natürlich zeige ich auch mal, was kostet so ein Tag in Berlin oder wie würde ich jetzt investieren, vielleicht, waren so meine Fails, aber das sind halt die Themen und nicht, dass die jetzt nur darauf warten, dass man privat was hat. Und ich glaube, das ist schon etwas, was viele Creator wahrscheinlich auch mental sehr belastet hat. Also es gibt ja auch einige so in dieser Branche, die mental zu strugglen hatten und ich glaube, das war auch vielleicht dann manchmal damit, weil ich kenne das noch zu meinen YouTube-Zeiten, dass man sich da dann auch manchmal gefragt hat, also ich weiß noch so im Lockdown, ich dachte, was soll ich denn jeden Tag machen oder Content, erzählen?
Ja.
Genau.
Ja, klar.
Weil das ist einfach so viel Aufwand, was einen halt mental auch total irgendwie anstrengt, auch wenn es natürlich ein bisschen absurd ist, aber dieses Persönliche, sein Leben immer als einen Film zu sehen, ist halt nicht einfach.
Gibt's dann, weil du zeigst ja schon auch ab und zu, wie du gesagt hast, mal ein paar private Einblicke irgendwie von deinem Leben. Wie ist es mit deinem Freund jetzt? Oder auch über dein Dating-Life vorher, über dein Single-Life hast du ja auch ab und zu mal gesprochen. Gibt's irgendwelche Themen, wo du sagen würdest, das wird es auf deinem Kanal oder auf deinen Accounts nie geben, weil du A, es zu für privat hältst oder B, vielleicht auch Angst hast vor Reaktion?
Also ich glaube zum Beispiel mit meinem Freund haben wir uns da so ganz gut eingependelt. Also wenn ich ihn jetzt mal zeigen würde, dann frage ich ihn auch immer vorher und dann sind es trotzdem immer noch so Sachen, ja sagen wir mal, die so spontaner entstehen, als dass ich ihn jetzt so speziell irgendwo so einplanen. Okay. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil mein Freund ja auch irgendwie nicht in der sozialen Medienwelt so unterwegs ist.
Ja.
Und auch bei so anderen Dingen muss man einfach immer so eine Balance finden. Also ich glaube, wie gesagt, ich rede ja auch viel über so Finanzthemen und Startups oder so, aber ich würde jetzt auch nie irgendwas so über Startups auspacken, wo ich beteiligt bin. Also es gibt immer so ein bisschen gewisse Grenzen, glaube ich, bei allem.
Ja. Wäre auch vielleicht einfach schwierig für Shareholder.
Ja, genau, also sowas natürlich. Oder ich überlege gerade, was es so sonst noch gibt. Aber
Leute,
was ich
hier
so
bei diesem Startup geht gerade richtig bergab. Die Gründer haben sich zerstritten. Das Produkt funktioniert nicht, aber lasst euch nicht beeinflussen.
Ja, zum Beispiel dann doch, wenn du über Familienplanung oder sowas nochmal nachdenkst, dieses klassische, zeige ich meine Kinder oder
genau,
nicht?
Genau.
Hast du das für dich entschieden?
Also ich würde jetzt nicht das Gesicht meines Kindes zeigen.
Ja.
Okay.
Das wäre schon was, glaube ich, oder also was einfach für mich, ja, weil es einfach gefährlich ist. Also
ja, voll.
Ich glaube, ich fände es total komisch, wenn Leute dann auf der Straße mein Kind zum Beispiel erkennen würden.
Ja.
Das ist wahrscheinlich total komisch und surreal für so ein Kind. Also, und ich glaube, das ist natürlich immer so eine Krux, seht ihr wahrscheinlich auch, ne? Dass auf der einen Seite lieben die Leute Mom-Content, aber man muss irgendwie auch gucken, dass man, das ist irgendwie schwierig, ne? Man will die Leute mitnehmen, aber man will ja auch das Kind nicht. Genau, und das ist heutzutage, es ist einfach, glaube ich, super schwierig. Aber ich würde auf jeden Fall nicht mein Kind so in der Öffentlichkeit zeigen.
Diana, du bist ja nicht nur Creatorin, sondern wir haben es ja eben auch schon angerissen, deine eigenen Brands und Marken, schon viele Sachen gemacht, damit auch herzlichen Glückwunsch in der Drogerie, auch schon jahrelang vertreten, auch in den oberen Regalen unterwegs. Wie ist es überhaupt zu Haarparfum gekommen? Mhm.
Also lustigerweise habe ich das Ganze schon mal vor ungefähr 5, 6 Jahren gemacht. Also da, wo noch die Glow so riesig war. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das schon her ist.
Einige.
Genau, auch mit dem gleichen Unternehmen Onivo. Die machen zum Beispiel auch viele Produkte in Frankreich und hatten damals auch schon Produkte in der Drogerie. Und damals war es irgendwann so eigentlich total blöd. Sagen wir, mit meinem Themenswitch war ich dann irgendwann so, ich glaube, ich will gar keine Produkte mehr machen in der Drogerie und ich habe gar keine Lust mehr auf Beauty und habe dann irgendwie alles so ein bisschen auch weggeworfen und habe mich nicht mehr so ganz damit identifiziert, obwohl meine Community damals immer noch mir geschrieben hat und gesagt hat, oh, wo ist denn dein Parfum, wo ist dein Haarparfum, warum gibt es das irgendwie nicht mehr? Und dann irgendwann dachte ich so, Mann, wie doof war ich eigentlich, dass ich das so, ja, nicht so geschätzt habe, weil, ne, was du auch schon gesagt hast, so einen Platz im Drogerieregal zu bekommen, ist halt wirklich gar nicht so einfach. Und über die letzten Jahre habe ich dann halt auch wieder mehr und mehr angefangen, sagen wir, neben den Finanzthemen oder anderen Sachen, mich natürlich für Beauty und so zu interessieren. Und auch das mit den Düften, das hat mir halt immer schon total viel Spaß gemacht und auch gerade sozusagen so Produkte günstig anzubieten. Also die Drogerie ist für mich immer noch mein Lieblingsort so zum Shoppen und hat auch immer noch so eine ganz besondere Magie für mich. Und dann haben wir uns sozusagen Anfang letzten Jahres wieder zusammengetan, auch immer noch quasi das gleiche Team und haben diese Produkte nochmal ein bisschen neu und auch erwachsener konzipiert und haben dann erst Haarparfums gelauncht und auch Parfums. Und sind jetzt sozusagen da dran, Stück für Stück auch ein bisschen nochmal in andere Nischen vielleicht reinzugehen. Also man muss das natürlich immer alles jeder einzelnen Person bei DM pitchen, also jedem einzelnen Verkäufer.
Krass, wirklich? Mhm,
also Parfum ist jemand anderes wie Haarparfum und Deo wäre auch wieder eine andere Kategorie. Und es wird ja auch immer Kategorie für Kategorie quasi dann entschieden.
Ja.
Und genau, aber mit dem Unternehmen, mit dem ich da arbeite in Frankreich, macht das super viel Spaß, weil die einfach sehr gut in der Produktentwicklung sind und auch in Grasse sozusagen die ganzen Parfümeurinnen sitzen. Und ja, und es macht irgendwie wieder total viel Spaß, so auch so ein physisches Produkt zu haben, was natürlich dann auch für meine Follower irgendwie so was Nahbares ist.
Aber du würdest mit anderen Produkten immer in der Drogerie bleiben wollen? Es gibt ja jetzt gerade eh so eine Trendbewegung, sage ich jetzt mal, Creator, InfluencerInnen, Parfums, Düfte launchen. Ja, also wenn du sagst, vor 5, 6 Jahren hast du damit gestartet, ist das ja schon lange mit dabei, auch hier wieder lange mit dabei. Ne? Also
ja.
Vor der Welle wäre auch ein Parfum, ein anderes Produkt, immer Sachen, wo du sagen würdest, das möchte ich in der Drogerie ansässig haben, damit es halt reachable und affordable ist und nicht irgendwie ein Luxusparfum für 380 Euro für 30 Milliliter?
Schon auf jeden Fall. Einfach, also ich kann verstehen, wenn man es nicht macht, weil es ist einfach schwieriger, würde ich fast sagen, in die Drogerie das zu packen. Also man kann es natürlich auch über Direct-to-Consumer in einem Online-Shop verkaufen.
Klar.
Aber da wissen ja die Leute gar nicht sozusagen, worauf sie sich einlassen. Also ich glaube, bei manchen Creatoren funktioniert es schon auch gut, wenn man da einfach ein Parfum verkauft und sagt, das riecht danach. Aber was ist, wenn es jetzt den Leuten nicht gefällt?
Ja.
Dann kann es natürlich auch wieder schief gehen. Und ich mag eben an der Drogerie, dass man halt viel auch direkt so angucken kann. Es ist so greifbar und man macht das natürlich auch durch den Preis, weil man natürlich auch viel mehr Produkte sozusagen herstellt, macht man es auch zugänglicher für die Masse. Und das finde ich schon immer noch schön, weil ich, wie gesagt, selber auch nicht so jemand bin, der jetzt von allem die Luxussachen kauft.
Ja, spannend. Also ich glaube, in dieser Parfümwelt gab es aus meiner Sicht, oder du bist halt extrem mutig, ne? Also Justin Fuchs von Peso Closing hat ja auch sein eigenes Parfüm, weil er dann ja gesagt, wenn es euch nicht gefällt, schickt euch zurück und ihr kriegt das Geld zurück. Da musst du halt auch den Mut dahinter haben in dem Setup. Aber bin ich hundertprozentig bei dir. Das ist, glaube ich, ein schwieriges Setup, wenn du nicht in der Filiale bist. Grundsätzlich aber, was ja auch spannend ist an der Geschichte mit deiner eigenen Parfum-Brand, das ist ja im Endeffekt auch was, glaube ich, sehr stark in deine Finance, nenne ich es jetzt mal, Finance-Content-Nische schlägt. Es ist ja ein zweites Standbein.
Mhm.
Es ist ja ein paralleles Geschäftsmodell. Und es ist ja nicht nur zu sagen, ey, ich verlasse mich irgendwie auf die eine Sache, die wird schon immer, sondern wie kann ich mich divers aufstellen, egal ob du investierst oder nicht. Also das ist ja auch ein diverses Setup. Wie siehst du das, wenn du jetzt gerade so auch mit deiner Erfahrung der letzten Jahre auf den Content-Creator in den Markt wirfst, würdest du dir wünschen, dass mehr Leute da draußen mutiger sind mit Unternehmertum aus der Bubble? Oder wie empfindest du das gerade aktuell?
Also ich glaube, es ist schon auch wichtig, sich als Creator wirklich natürlich auch Gedanken zu machen, wo geht die Reise irgendwann hin. Also ich bin, glaube ich, noch eine der Creator, die das sozusagen hauptberuflich machen konnten oder wo die Leute das auch noch spannend fanden. Ihr seht ja wahrscheinlich auch immer mehr, dass so Creator, die so alltägliche Jobs haben, dass das natürlich auch bei den Leuten spannend ist. Finde ich auch selber total interessant, wenn noch jemand als Krankenschwester arbeitet oder als Arzt, weil es einfach so was Nahbares ist, als jetzt vielleicht die immer nur von Insel zu Insel fliegen. Hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile, aber für mich ist es eben was total Cooles, weil ich mich auch noch mal ein bisschen kreativ, unternehmerisch irgendwie ausleben kann Und ich finde schon, dass es ja wünschenswert ist, eigentlich auch für Creator, sich so natürlich noch was zu überlegen, damit man auch unabhängig ist von Marken. Es ist natürlich, wie gesagt, auch nicht so einfach. Also viele denken immer, irgendwas zu gründen ist super einfach, aber es hat halt immer alles seine Ups und Downs und manchmal braucht es auch Jahre und gerade als Influencer muss man da, glaube ich, auch sehr feinfühlig sein und erstmal schauen, worauf, was kauft denn meine Community wirklich? Ja. Also, ne, was sind da irgendwie so spannende Themen, die die Leute kaufen? Und wir machen es zum Beispiel auch mit den Haarparfums so, da haben wir uns auch erstmal so eine Nische gesucht, wo noch nicht so viel sozusagen passiert, dass man erstmal da einen guten Eintritt hat, bevor man dann auch sozusagen in andere Sachen geht. Weil wenn die Leute die Marke trotzdem noch nicht kennen, muss man es ja erstmal probieren. Und da war das für uns ganz gut, erstmal reinzukommen überhaupt, als wenn man jetzt sagt, man macht ein Duschgel oder so, wo vielleicht noch viel, viel mehr Marken drin sind.
Ja. Wir kommen gleich nochmal so ein bisschen zu anderen Investment-Themen, die du auch machst. Aber wenn du, gibt es ein Traumprodukt, was du gerne machen wollen würdest? Egal ob Drogerie, egal ob ein Digital Product, gibt es irgendwas, also ohne jetzt eine Idee zu spoilern. Ja, aber
oder vielleicht
es,
auch etwas, oder, was die Community immer
genau,
wieder
oder gibt es irgendwas,
sagt,
was gefordert wird von der Community?
Ja, also ich glaube, beim Finanzthema merke ich auf jeden Fall immer noch, dass Leute ja noch so viel mehr Wissen sich wünschen würden. Aber ich würde es jetzt, sagen wir, auch nicht so übers Herz bringen, klingt blöd, aber ich will jetzt auch nicht ein Finanzcoaching anbieten, sagen wir so. Aber die Leute würden sich eigentlich sowas wünschen.
Ja,
also, dass man sagt, ja, hier kannst du dich irgendwie einbuchen und vielleicht hat man noch ein Team aller anderen Experten und hier können die mit jemandem reden. Weil gerade, glaube ich, auch die junge Generation, man vertraut auch nicht mehr so dem Bankberater. Aber viele
fühlen
sich...
Wenn man den überhaupt noch hat.
Genau, wenn man den noch hat. Und man fühlt sich da einfach ein bisschen verloren in diesem ganzen Meer an Optionen. Und ich glaube, das wäre schon immer noch was, wo viele Leute ein großes Interesse haben, aber ich finde es immer total schwierig, da auch abzuwägen, weil man will ja, also eigentlich gibt es alles schon kostenlos an Infos, aber viele brauchen einfach diesen Kick, ne, dass jemand sagt so, komm, oder diesen Schubser, hier, so geht's, so mach's jetzt einfach mal irgendwie.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon noch was, wo zumindest meine Community sagt, da würden wir gerne mehr haben oder mehr Infos haben. Genau.
Ja. Krass, ne? Wobei es ja eigentlich so einfach wäre. Also mach dir Online-Depot auf, mach dir einen Sparplan, das wäre der erste Schritt,
ja,
um irgendwas in die Richtung zu machen.
Viele wissen dann schon gar nicht, mit welchem ETF fange ich dann an. Obwohl es eigentlich viele natürlich schon gibt, die man kennen könnte, haben trotzdem viel Angst. Oder was ist, wenn es trotzdem erstmal eine Woche im Minus ist oder zwei Monate?
Und es gibt vielleicht auch schon viel Content und viele Inhalte, über die man sich belesen kann und über die man mehr rauskriegt. Aber das kommt halt von irgendjemandem und dich kennt man eben.
Genau.
Also ich glaube, dass da schon so dieser Trust-Gedanke und dieses Vertrauen in deine Person, weil man dir schon lange folgt, du setzt dich damit auseinander, das schon auch nochmal reinspielt, sodass ich es nachvollziehen kann, dass deine Community explizit, auch wenn es schon viel dazu gibt, da dich drum bittet, sozusagen da mehr zu teilen. Ja.
Zum Thema Investitionen, 50 Euro in ETF ist eine Investitionsmöglichkeit, ist auch Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, was du ja auch tust als Business Angel, aber auch Kapitalgeberin, soweit ich das richtig im Auge habe. Wie kam es dazu? Das ist ja schon mal der Next Step des Next Steps von Nachhaltigkeit, Finance, Interesse und Investition, wirklich zu sagen, hey, nee, ich gehe hier als Gesellschafterin irgendwo rein mit meinem Humankapital, deiner Zeit, deinem Knowledge. Wie kam es dazu?
Eigentlich durch mein Studium. Also ich habe BWL studiert und habe da dann Gründer kennengelernt und habe mich dann immer mehr sozusagen auch mit der Startup-Szene vernetzt. Habe dann irgendwann zum Beispiel auch mal Verena Pauster kennengelernt und so bin ich dann damals, ich glaube, es ist jetzt schon auch
das
so.
Das war, glaube ich, bei Startup-Teams ja auch
aktiv. Genau, da war ich auch immer sehr aktiv oder unterstütze es auch immer noch. Und da habe ich dann mal vor 6 Jahren quasi über einen Bekannten dann die Gründerin von Fantasy kennengelernt. Die machen ja so erotische Audios und das war eigentlich so mein erstes Investment und damals hatte ich wirklich noch gar keine Ahnung von dem Ganzen. Mich hat aber die Gründerin eben sehr überzeugt, also sie ist wirklich so sehr strategisch daran gegangen, hat damals schon über 5000 Frauen befragt, sozusagen, was die erotisch anziehend finden, ob sie für so ein Modell bezahlen würden und das hat mich eben total überzeugt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache das einfach mal, weil ich hatte ja nun meinen Studenten-Lifestyle und schon meinen Influencer-Gehalt quasi, dass ich gesagt habe, okay, ich finde es irgendwie cool, auch das Gründerinnen zur Verfügung zu stellen.
Ja, voll.
Und da habe ich auch das Glück gehabt, dass sich Fantasy noch immer super gut weiterentwickelt, dass ich da einfach viel lernen konnte, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn das jetzt da schon geklappt hat, vielleicht klappt das dann auch mit Softwarefirmen oder mit Health-Tech-Unternehmen. Und jetzt habe ich mittlerweile schon echt ein Portfolio von um die 10 Startups, wo es jetzt, wie gesagt, jedes ist in so unterschiedlichen Phasen und ich bin auch sehr optimistisch, dass ich jetzt schon in den nächsten 2 Jahren auf jeden Fall mal so mindestens einen Exit schaffen werde, dass ich dann auch schon mal wieder was refinanziert
habe. Das wäre meine Frage gewesen, ob es schon mal einen Exit-Case gab.
Also
jetzt
noch nicht, aber ich bin eigentlich sehr optimistisch. Und auch bei, wie gesagt, und bei manchen Sachen, je nach Startup, ist es halt immer so unterschiedlich.
Ja.
Eine Softwarefirma ist halt was ganz anderes wie eine Direct-to-Consumer-Brand. Auch als Business Angel sozusagen die Herangehensweise. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon viel gelernt und habe auch dieses Jahr tatsächlich noch vor, so eine Weiterbildung zu machen in dem Bereich von der TU München, weil sozusagen, wenn alles mal schief gehen sollte, könnte ich mir halt auch immer noch gut vorstellen, vielleicht in dem Bereich mehr und mehr Fuß zu fassen.
Das heißt, du hast aber, was Investments angeht, overall schon eine Affinität eher zu Tech-driven Investments oder zu Digital Products?
Jein, also auf der einen Seite finde ich halt auch so Direct-to-Consumer-Themen total spannend, auch wie hier die Strumpfhosen von Saints zum Beispiel, ja. Ist ja eigentlich auch einfach eine Strumpfhose genommen und es ein bisschen anders gemacht.
Ja.
Aber halt irgendwie so dann auch eine coole Marke aufgebaut. Also wenn man es heute noch schafft, eine coole Marke aufzubauen, ist das unglaublich viel wert. Aber ich finde halt auch viele Sachen, die so einen Impact haben. Also ich bin auch bei einem Startup, die Arztpraxen digitalisieren. Da habe ich auch ganz lange zum Beispiel mit in der Content Creation unterstützt. Die heißt Nelly. Da fand ich es irgendwie total toll, einfach sozusagen mit digitalen Tools dem Fachkräftemangel so ein bisschen entgegenzuwirken. Und gerade wir in Deutschland sind ja immer noch sehr langsam, wenn es um Digitalisierung geht.
Ja,
zu sagen, ganz ehrlich, bevor jetzt hier mal der Karl Lauterbach das Gesundheitssystem digitalisiert, können das ja vielleicht auch manche Unternehmen schon schneller machen.
Ja.
Und das liebe ich halt immer noch an Startups, weil man einfach so schnell ist und so innovativ. Man hat natürlich unglaublich viele Hürden, aber wenn man die dann Stück für Stück sozusagen überwindet, hat man halt auch eine tolle Upside und es macht halt dann auch immer total Spaß, mit den Unternehmen wirklich so, ja, auch wie so erwachsen zu werden.
Machst du das alleine? Hast du ein Portfolio-Investment-Management oder eine M&A-Beratung oder wie kommst du da dran? Ist es einfach Network hier in Berlin mittlerweile auch?
Ja, ist eigentlich mein Netzwerk. Und ich habe noch einen Werkstudenten, einen Mitarbeiter, der Jura studiert. Und wir ergänzen uns da eigentlich sehr gut. Also er ist auch noch super jung. Aber es macht irgendwie total Spaß, dadurch, dass wir so ein junges Team sind und beide uns einfach sehr für diese Themen interessieren, ergänzen wir uns, glaube ich, total gut. Und das wäre jetzt besser als irgendjemand anderes, den ich jetzt dafür so...
Ja.
anteilig bezahlen würde oder so, weil es ist ja auch immer so eine Vertrauenssache. Und so haben wir es trotzdem irgendwie selbst immer noch in der Hand, welche Entscheidungen wir da treffen oder wie wir da auch, sagen wir, manchmal verhandeln.
Ja, ja, cool, ey, Hut ab. Also 10 Unternehmen im Portfolio. Ich bin offen gesprochen immer schon mit einem Jahresabschluss und einem Wirtschaftsprüfer ein bisschen genervt im Testat und dann 10 Jahresabschlüsse sich anzugucken aus Interesse, das ist auf jeden Fall mega cool.
Ja.
Ja.
Warum glaubst du denn, haben viele Leute trotzdem immer noch Angst vor dem Thema Finanzen investieren? Vielleicht gerade auch Frauen. Du sprichst da ja auch sehr viel, gerade so im Bereich finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Das ist dir ein sehr wichtiges Thema. Warum gibt es da immer noch so viele Berührungspunkte?
Also ich glaube, eine Sache ist auch eher so was Strukturelles teilweise, dass man, glaube ich, immer noch in der Schule teilweise auch gesagt bekommt, also als Frau ist man irgendwie generell nicht so gut in Mathe wie die Jungs oder man hat immer das Gefühl, es liegt einem nicht so oder man wird da auch nicht so bestärkt, sich so damit zu befassen. Und das finde ich schon mal, glaube ich, so eine Sache, dass man immer das Gefühl hat, man kann es vielleicht nicht so gut und generell wird einem auch immer so das Wissen manchmal so runtergeredet. Obwohl ja zum Beispiel, es gibt ja auch Studien, die sogar sagen, dass Frauen besser investieren, weil sie einfach risikoaverser investieren, schaffen es, glaube ich, die Männer, die dann immer mal sagen, ja, ich habe hier so einen Geheimtipp, das gehört, das wirkt irgendwie immer kompetenter als vielleicht so eine Frau, die einfach sagen würde, ja, ich mache einfach nur ETFs. Und natürlich auch, dass Frauen einfach viel weniger Geld verdienen. Also im
Schnitt. Die Berührungspunkte fehlen wahrscheinlich bei vielen Frauen.
Und dann ist es, glaube ich, schon auch oft noch so bei vielen, dass es oft der Partner ist, also der Mann, der sagt, ja, ich mache das für dich. Also was ich auch bei vielen kenne, so ja, die Frauen sagen dann doch so, ja, ich gebe das irgendwie ab, weil, wie gesagt, der hat mehr Ahnung.
Ja.
Aber eigentlich, es sind manchmal 10 Minuten eigentlich, die man sich selber damit befassen würde. Und ich hoffe, dass es auch immer mehr Leute gibt, die sozusagen erkennen, dass es halt keine Rocket Science ist, sondern dass es sich so lohnt, einfach sich selbst damit zu befassen. Ich habe mir jetzt auch vor ein paar Jahren, als ich ja auch angefangen habe, hatte ich noch auch eben so einen klassischen Bankberater und habe mir dann irgendwann mal wieder mein Portfolio da angeguckt und war so krass, wo ich mich habe reinreden lassen.
Ja, okay.
Weil diese Fonds zum Beispiel, die ja dann viel die Banken empfehlen, da zahlst du ja diese Managementgebühren. Und es ist so teuer eigentlich dafür, dass das nicht besser performt als die meisten guten ETFs. Aber viele, wie gesagt, wollen das einfach lieber abgeben. Kann ich auch manchmal verstehen, aber dann muss man auch damit rechnen, dass man halt dann für diese Gebühren bezahlt und man auch nicht unbedingt eine bessere Performance erwarten kann. Aber ich glaube, so die Gen Z, die hat auch Lust, das immer mehr selber in die Hand zu nehmen.
Ja. Zu testen.
Ja.
Das Produkt wird ja auch, glaube ich, einfach immer digitaler und es wird halt möglich. Es ist, glaube ich,
der Zugang dazu
der
wird auch leichter.
Ja,
ja, total.
Jetzt ist es ja so, dass du die Themen rund um Finanzen auf deinem Kanälen bespielst, rund um deine Investitionen, dein Unternehmertum, gleichzeitig aber eben auch noch immer einfach deine Leidenschaften zu zum Beispiel Beauty und Drogerie und so weiter, irgendwie alles, wie ich finde, gut miteinander kombinierst. Ich sehe aber auch immer wieder unter deinen Videos oder auch unter Beiträgen doch auch schon Kritik ja. in dem Bereich, dass du dich mit dem Thema so auseinandersetzt oder welche Inhalte du teilst. Was glaubst du, woran das liegt und wie gehst du damit um?
Also ich glaube, manches hat auch vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass man sich ja auch über die Jahre verändert hat. Also ich habe ja auch eine Zeit lang viel mehr so politischen Content gemacht. Ich würde nicht sagen, dass mir der weniger am Herzen liegt, aber ich habe das vor allem für mich gemacht, um die Sachen damals selber zu verstehen. Ja. Und kann gar nicht immer alles sozusagen irgendwie abdecken. Und es hat eher viel wirklich so persönliche, mentale Gründe, dass ich einfach entschieden habe, ich meine, es gibt ja auch viele Creator, die zum Beispiel, die nur über Nachhaltigkeit geredet haben, die das irgendwann nicht mehr konnten, weil sobald
so
du einmal
Kritik, ja.
in Urlaub fliegst, dann bist du der schlimmste Mensch auf Erden.
Ja.
Und es ist total schwierig und gerade, glaube ich, weiß nicht, ob es auch in Deutschland besonders so hart ist, aber die Leute würden dich halt für jede Kleinigkeit irgendwie verurteilen. Und dann habe ich halt irgendwann für mich einfach entschieden, ich mache wirklich nur noch das, was mir Spaß macht. Und das Thema Finanzen, es ist einfach natürlich immer ein bisschen, ich würde nicht sagen widersprüchlich, aber nicht jeder hat die Chance, privat vorzusorgen. Das ist auch einfach ein politisches Thema und das stimmt auch. Aber es ist ja jetzt auch keine Lösung, nicht darüber zu reden oder jetzt nur jeden Tag Christian Lindner anzumeckern und zu sagen, hallo Herr Lindner, Sie müssen jetzt bitte mal sich Gedanken machen, wie wir den demografischen Wandel schaffen. Man muss ja irgendwie auch noch selbst ein bisschen Hoffnung haben und die Leute irgendwie motivieren. Also zumindest geht es mir so, weil mir geht es dann auch besser, wenn ich weiß, das ist mein Ziel, das sind die Dinge, die mich voranbringen. Und viele sehen das halt einfach anders. Die sagen dann, okay, du kannst es ja immer leicht sagen. Ich glaube, viele vergessen auch, wie gesagt, dass ich trotzdem ja auch früh damit angefangen habe und ja auch nicht die Eltern hatte, die mir das erklärt haben. Aber damit muss man, glaube ich, einfach lernen, klarzukommen.
Ich glaube, es ist halt wirklich ein schmaler Grat zwischen ich wachse selber noch mit den Themen mit und veröffentliche schon
ja.
etwas dazu oder ich eigne mir erst maximal alles Wissen an, was es darüber gibt und veröffentliche dann erst dazu Inhalte. Ich glaube, es ist hart in Deutschland auch vielleicht über Themen zu sprechen, wo man selber sagt, man fuchst sich da erst rein oder man wächst erst an diesen Themen.
Total. Also und ich meine, das ist da auch immer die Frage, glaube ich, gerade als Frau wird man halt irgendwie immer 5-mal analysiert, inwieweit man jetzt sozusagen für was eine Qualifikation hat.
Ja,
es ist ja
total.
Aber auch nicht, also ich habe trotzdem Betriebswirtschaftslehre studiert, also ne, ich habe eine Weiterbildung in Sustainable Finance gemacht, muss ich immer, ist dann gar nicht alles aufzählen.
Ja.
Und ich rede ja auch, ich gebe den Leuten ja auch keine Anlagetipps, sondern ich gebe nur Impulse, was passiert, wenn man investieren würde,
ja.
beispielhaft.
Und teilst deine Erfahrung.
Genau, und genau. Und also und deswegen, ich verkaufe ja wie gesagt auch keine Coachings oder irgendwas und trotzdem wollen die Leute einen irgendwie diskreditieren und sagen, hä, du bist doch Influencerin, du hast doch gar keine Ahnung.
Toll.
Und das ist halt immer das, was ich mich auch frage, ob das jetzt, wie gesagt, es gibt ja auch ganz viele männliche Finfluencer. Klar, ein paar haben da auch wirklich super viel Berufserfahrung, andere aber auch nicht. Und dann heißt, ja, der hat sich hochgearbeitet, mega toll, das wird dann gefeiert. Und bei mir ist es dann so, hä, wie, die hat das, ja, sieht halt hübsch aus.
Die macht Haarparfüm
genau,
und jetzt redet die noch über Finanzen.
Ja, genau. Also
ja,
das ist
total.
Dann irgendwie eine andere Ansichtsweise manchmal. Und
ja.
Das macht mich natürlich schon auch irgendwie traurig, aber ja, ich lerne, glaube ich, immer besser damit auch klarzukommen.
Ein anderes großes Thema, was dir auch sehr wichtig ist, ist das Thema Personal Branding, seine eigene Marke auch aufbauen. Die Konferenz, die du mit Sarah Emmerich gemeinsam jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal machst, Business Creator Summit, dreht sich rund um das Thema Personal Branding. Was ist dann für dieses Jahr zu erwarten? Wie ist es auch dazu gekommen, dass du die Konferenz hostest mit mir gemeinsam?
Also ich saß, glaube ich, ja vor so 4 Jahren oder 3 Jahren mal mit Sarah zusammen, weil wir einfach gemerkt haben, ich glaube, ihr kennt es wahrscheinlich auch, LinkedIn wird schon immer relevanter einfach als Plattform. Klar. Und damals hieß auch unsere Summit auch LinkedIn Creator Summit, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen irgendwie dieser Plattform LinkedIn einfach mehr Aufmerksamkeit geben, weil letztendlich, egal ob man jetzt gründet oder selbst auch angestellt ist, dieses seine eigenen beruflichen Erfahrungen, den Werdegang öffentlich zu teilen, kann einem so viele Türen öffnen. Also bei mir ist ja einfach Social Media natürlich der größte Türöffner für alles auch immer gewesen. Und das geht aber auch mit einer kleinen Reichweite. Und das wollten wir eigentlich den Leuten so ein bisschen mitgeben, dass man sagt, okay, wenn du gründest oder selbst wenn du angestellt bist, aber du weißt vielleicht noch gar nicht, will ich mich irgendwann selbstständig machen oder will ich vielleicht auch noch einen besseren Arbeitgeber finden, dann fang an, über die Themen zu reden, die dich begeistern. Und das ist eigentlich sozusagen der Hauptpurpose von unserer Konferenz. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel Tijan Onaran, die sprechen wird. Ich meine, die ist ja auch wirklich the queen of Sichtbarkeit und Personal Branding.
Auf jeden Fall.
Aber wir haben zum Beispiel auch unsere bekannte Dorothea Metasch, die hat einen sehr erfolgreichen Newsletter zum Thema Immobilien, die auch so dieses Thema Immobilien, Immobilienmaklerin ganz neu denkt. Oder dann haben wir auch wieder einen Wettbewerb, wo wir sozusagen immer die besten Personal Brands küren und auch tolle Unternehmerinnen immer küren. Also letztes Jahr hat zum Beispiel die Gründerin von Lini Spites gewonnen. Ich weiß nicht, ob ihr Lini Spites diese Riegel kennt, auch total die tolle Geschichte, wo man denkt, in so einem Segment sich nochmal komplett neu durchzusetzen. Ja. Und sie hat es irgendwie auch schon total toll geschafft, auch ihre eigene Brand aufzubauen. Und man kann bei uns, glaube ich, einfach ganz viel lernen über auch so verschiedene Nischenthemen, also Newsletter, Marketing, wie gesagt, LinkedIn, wie baue ich da überhaupt eine Strategie auf und halt dieses Netzwerk. Ne? Also wir haben es ja jetzt auch schon oft gesprochen, wie wichtig Netzwerken eigentlich ist. Also wäre ich nicht damals an diesem Uni-Event gewesen und hätte irgendwie meinen Gründer angesprochen, hätte ich wahrscheinlich gar nicht die Startup-Welt erst so kennengelernt, weil man irgendwo erstmal jemanden kennenlernen muss.
Netzwerk aufbauen.
Und das ermöglichen wir halt eigentlich auch immer ganz gut. Und das macht dann halt auch immer total Spaß, so zu sehen, was Leute alles für Ideen haben, wofür sie so brennen und sie dann auch manchmal teilweise mit zu begleiten. Also das ist schon irgendwie immer total schön.
Ja, mega spannend, mega wichtig. Also ich glaube auch so alleine ein digitales Netzwerk zu haben, für eine Intro zu fragen auf LinkedIn ist halt einfach 1000-mal viel mehr wert, als jemanden kalt anzusprechen. Wir merken das bei uns auch tagtäglich. Also wir, Props an uns selbst an der Stelle, wir machen jetzt auch einen eigenen LinkedIn-Workshop. Mit einer externen Beraterin fürs ganze Team, weil auch mir als Arbeitgeber offen gesprochen extrem wichtig ist, dass alle auf LinkedIn aktiv sind. Ja. Nicht nur für den Segen der Agentur mehr Traction zu haben, aber für alle Kolleginnen, die vielleicht einfach irgendwann auch mal was Neues im Leben ausprobieren möchten, einen neuen Job haben möchten, den werden wir immer als erstes applaudieren, wenn sie was finden, wo sie nochmal einen Step weiter wachsen können, als was wir ihnen bieten können. Und ich glaube, dafür ist LinkedIn genau der richtige Ort. Wobei, und da würde mich interessieren, wie da deine Sichtweise drauf ist, ich auch das Gefühl habe, dass die klassischen Comedy-Gruppe-Bros auch schon immer mehr auf LinkedIn auftauchen. Also wie viel, offen gesprochen, Scheiß-Bullshit-Personal, B, Entwicklung, C, sind sie auch Geschäftsführer und haben keine Zeit für Fitness, wollen sie was für sich selbst tun, Anfragen ich tagtäglich bekomme.
Wie so Bots.
Ja, wieso Bots? Ich frage dann immer zurück, habt ihr das Gefühl, ich bin fett? Fragezeichen. In der Regel kriege ich dann nie wieder eine Antwort. Aber wie siehst du da die Entwicklung?
Ja, also LinkedIn finde ich auch total spannend, weil man irgendwie noch das Gefühl hat, es ist auch so ein bisschen noch am Anfang. Also klar, es kommen immer mehr Leute da drauf. Man merkt auch, es wird immer schwieriger, so viral zu gehen. Aber die Plattform ist auch noch nicht ganz so optimiert. Aber klar, man muss auch jetzt immer mehr so ausmisten. Ne? Wem folgt man? Was will man sehen? Weil da wird einfach super viel so reingeschwemmt mittlerweile. Ja. Oder halt auch, wo auch für mich, wo ich immer mal wieder so eine Balance finden muss. Zum Beispiel heute habe ich auch mal wieder so ganz selten, sagen wir, so ein Foto gepostet in so einem schicken Kleid, weil ich halt in Cannes war mit anderen Creatoren. Und ich habe schon gemerkt, krass, die Kommentare waren halt viel anzüglicher, obwohl das gar nicht im Artikel steht von den Männern. Und ich traue mich eigentlich auch gar nicht. Ja, ich traue mich, also ich poste eigentlich auch selten jetzt mal in so einem schicken Kleid was auf LinkedIn. Obwohl es halt, wie gesagt, da hat es jetzt so vom Kontext gepasst, aber da ist einfach schon viel mehr ältere Männer immer noch unterwegs. Crazy. Und das ist da natürlich gegeben. Aber ich bin zum Beispiel auch total gespannt jetzt, ich merke, dass immer mehr auch Videos zum Beispiel auf LinkedIn funktionieren auch immer gut oder immer besser. Und da freue ich mich zum Beispiel total, also wie da die Entwicklung hingeht, weil ich glaube dann zum Beispiel für so einen Podcast kann man das nochmal auf LinkedIn dann auf ein neues Level heben, weil die Leute sich dann auch viel mehr für so Themen wie hier, das passt ja viel mehr auf LinkedIn zum Beispiel als jetzt auf Instagram teilweise. Und das finde ich halt total spannend. Aber klar, es ist schon auch mittlerweile, also es ist einfach auch eine krasse Verkaufsplattform geworden.
Voll.
Aber auch immer noch eine News, also für mich hauptsächlich so eine News-Plattform, also gerade im Bereich von Startups, also wenn ich auch mal neue Startups sehe, die ich spannend finde, natürlich kommt viel über Intros, aber oft sehe ich auch einfach was auf LinkedIn und würde dann auch manchmal Gründerinnen zum Beispiel anschreiben.
Ja, die Content-Bubble ist, glaube ich, auch nochmal anders, aber also krass, was du erzählst, also auch mit etwas anzüglicheren Kommentaren auf LinkedIn. Ich gehe auch langsam auf die 40 zu und wir alten weißen Männer, also noch so alt nicht, sind wirklich ein Riesenproblem. Das ist halt wirklich, wirklich immer wieder, muss ich ehrlich sagen, auch scary, das auch so zu bekommen von Gesprächen in der Form. Eine andere Frage, die aber auch genau in die Richtung geht, wäre, du bist ja wirklich schon viele, viele Jahre mit dabei. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt auf irgendwelchen Videodays vor x Jahren, wo ich noch ganz genau weiß, dass du mir vorgestellt worden bist als die Fashion, also wirklich sehr, sehr lange, sehr, sehr lange her in einen der Lounges, glaube ich, noch zu Lebzeiten von Mediakraft, wenn ich das so nennen darf an der Stelle. LinkedIn eine neue Plattform, die sich stark entwickelt und bewegt. TikTok eine neue Plattform, die sich auch rasant natürlich gewachsen ist, wo es viele Creatorinnen gibt, die rasant gewachsen sind. Reichweiten, von denen wir früher nicht geträumt haben, sind fast nichts Besonderes mehr heutzutage irgendwie auf TikTok. Da passiert, glaube ich, noch viel. Wie siehst du die Entwicklung? Glaubst du, dass man noch überhaupt nachhaltig als Creator heutzutage wachsen und sich positionieren kann? Oder hast du das Gefühl, dass, vielleicht auch nicht böse gemeint, dass es doch noch viele, in Anführungsstrichen, Eintagsfliegen gibt und geben wird in der Branche?
Also ich glaube schon noch, dass man sich nachhaltig so positionieren kann und auch wachsen kann, aber ich glaube eher mit einer Strategie. Also früher, ich hatte heute auch noch eine andere Gründerin zum Lunch getroffen, wir meinen auch so, früher konnte man noch so ein Foto von einem Produkt hochhalten und das posten und es waren die Leute so toll. Heute würde es halt niemand mehr interessieren, man würde richtig abgestraft werden, wenn man so basic Werbung macht, und man muss heute einfach kreativ sein. Also das merken ja auch die Brands, ihr merkt das wahrscheinlich auch, also wenn man jetzt einfach nur sagt, ja, kannst du da das Produkt erwähnen.
Leider haben wir immer noch genug Marken, die,
die
auch
das noch
immer
nicht
noch
verstanden.
Briefen oder Fragen Produkt erwähnen im Gespräch, wo wir dann sagen, schwierig.
Ah, ja. Aber genau, eigentlich muss man halt heute schon ein bisschen kreativer sein und dann kann es schon auch immer noch funktionieren. Also ich habe auch eine sehr gute Freundin, Shoutout an meine Freundin Carina Blumenau heißt sie auf Instagram zum Beispiel, sie macht ganz viel zum Thema Dating und ist in den letzten Monaten super viel gewachsen, einfach weil sie nur Dating-Content macht, auch viele so kurze Videos, aber man weiß halt einfach, ja, bei ihr geht's um Dating.
Ja.
Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen sich seiner Nische irgendwie treu bleibt, für mich ist es auch manchmal irgendwie schwer, aber deswegen finde ich das auch mit den, sagen wir, Finanzen für mich immer jetzt so ein ganz guter Anhaltspunkt, dass ich irgendwie weiß, okay, das ist immer das, was mir Spaß macht, wo ich auch weiß, da habe ich auch Ideen, weil wenn man, wie gesagt, jetzt dann wieder alles macht oder halt, wie gesagt, dieses persönliche, private, das ist einfach schwer in der Masse zu skalieren, sagen
total.
Wir so. Also Instagram sagt ja selbst, ja, ein Tag, ein Reel pro Tag mindestens.
Ja.
Wie soll man das denn dann machen, wenn du deine, wenn nur dein, also deine Familie nimmt, also es geht schon, aber es ist natürlich dann auch privat, glaube ich, sehr belastend. Und wenn man sich halt einfach ein Thema sucht wie Dating, Finanzen, könnte auch einfach Backen oder irgendwas anderes sein, dann kann man es, glaube ich, schon immer noch schaffen.
Ja, also TikTok sagt ja auch sogar mehrere Assets.
Ja, genau,
ne?
TikTok mehrere.
Ich bin da hundertprozentig bei dir, auch was Content und Content-Nischen angeht. Und aber auch wenn du ein Thema hast, ist ja am Ende der Content-Druck, ne? Also bei durchschnittlich 30 Tagen oder 31 Tagen dann am Ende pro Monat 31 Assets oder halt Best-Case-Szenario über 90, wenn wir in TikToks denken.
Ja.
Allein dieser Content-Druck, also auch da Themen, fair enough. Boah, ich glaube, das ist was extremst einfach belastend ist, oder?
Ja, also ich habe es ja auch immer noch von mir. Ich habe zum Glück auch eben ein bisschen Unterstützung in meinem Team natürlich. Aber man muss einfach schon selber immer sehr kreativ sein. Es ist super schwer, in diesem Job abzuschalten. Also ich bin noch immer natürlich super dankbar für diesen Job. Aber wie gesagt, man hat immer diesen Druck und da auch natürlich so, du siehst ja jeden Tag bei Instagram, ja, heute hast du oder diesen Monat hast du so viele Leute erreicht und dann geht es manchmal nach oben oder nach unten. Und je nachdem, wie das so ist, ist man ja auch mehr verunsichert oder man setzt sich mehr unter Druck. Und gerade für so ganz junge Menschen, also ich weiß gar nicht, wie ich das damals dann immer so gestemmt habe, weil, wie gesagt, das belastet natürlich sehr. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, wenn man eben dann noch einen anderen Job zum Beispiel hat, nimmt das natürlich auch so ein bisschen den Druck raus. Auf der anderen Seite ist es dann vielleicht auch noch mehr, wenn man dann zwei Jobs hat. Aber dieser mentale Druck, das wird, glaube ich, nicht weniger werden. Vor allem, weil jetzt ja die Hürden immer niedriger sind, Content zu machen. Also früher, wie gesagt, bei YouTube brauchst du ja eine gute Kamera oft, auch nicht immer, aber heute hat ja jeder ein iPhone.
Ja.
Jeder kann irgendwie mit den ganzen Apps sich die Untertitel zusammenbasteln und schon weißt du irgendwie, wie du ein Video machst. Natürlich ist es nicht so einfach, aber es wird halt auch viel mehr hochgeladen.
Hast du sonst noch irgendwie Inspirationsquellen oder sowas? Vielleicht auch in andere Märkte, in die du schaust, um Inhalte nicht zu kopieren, aber zumindest dich inspirieren zu lassen?
Also ich suche schon eher, wenn so bei den gängigen, sagen wir mal, News-Plattformen, gerade bei so Finanzthemen, da ist es ja schon auch immer mal, was gerade so aktuell in der Politik ist oder was da irgendwie für neue Studien sind, dass man auch mal bei so einem Economist schaut oder bei einem Spiegel oder so. Oder man sieht vielleicht auch mal was bei anderen Creatoren, was man dann auf seine Art so ein bisschen ummünzt. Aber es ist auch echt schwierig, weil man fängt dann auch manchmal an, zu sehr einfach nur runter zu scrollen und denkt so, ja, da kommt jetzt die nächste Inspiration. Aber es ist super schwierig. Man weiß aber nicht, was einen da erwartet. Und dann hast du eine Stunde Zeit verschwendet und hast irgendwie gar nichts aufgenommen.
Für dich auch rausgenommen.
Also deswegen versuche ich sozusagen auch langsam immer mehr, teilweise so ein bisschen mehr eigene Formate mal zu testen. Oder halt auch, wie gesagt, sonst viel entweder so eine Mischung aus mal so erklärendem Content zu machen oder wirklich so ganz kurze Videos, was halt Instagram natürlich auch irgendwie super findet, wo die Leute lange irgendwie lesen oder sich irgendwie austauschen. Und ich glaube, man darf auch keine Angst vor Wiederholung haben. Also man darf jetzt nicht jede Woche das Gleiche machen, aber manche Themen sind einfach so wichtig und relevant, wenn man die jetzt alle 6-7 Monate mal macht, finde ich es jetzt auch nicht schlimm.
Finanzen oder Schrägstrich Geld beschäftigt uns ja alle irgendwie tagtäglich. Nichtsdestotrotz ist es ja, glaube ich, auch immer noch Nischen-Content so ein bisschen in irgendeiner Form. Wir haben ja auch gerade über Nischen-Content gesprochen. Wir selbst betreuen ja auch einen Bankkunden und auch einen Versicherungskunden und merken irgendwie tagtäglich, dass das ja am Ende dann in Anführungsstrichen für die meisten draußen trockene Inhalte sind. Mhm. Ja. Da uns ja auch viele Marketeers irgendwie zuhören, glaubst du, es gibt einen Geheimtipp? Also what's the secret sauce? Wie sollte man, wenn ich jetzt den Podcast höre und ich bin irgendwie Banker von mir aus auch bei einer regionalen Volksbank und oder Sparkasse und oder einer Vertretung und wir sagen, ey, pass auf, ich möchte irgendwie was machen, auch so, was ist so the magic, wie sollte man das Thema angehen aus deiner Sicht?
Also ich merke immer vor allem auch so bei meiner Zielgruppe, dass es eigentlich eher so diese alltäglichen Themen sind. Ich glaube, bei Versicherungen oder auch bei Finanzen zum Beispiel, wo ich immer super viel Resonanz bekomme, ist auch so das Thema Finanzen in der Beziehung, weil das ist ja auch Finanzen. Da ist ja auch die Frage, mache ich jetzt mit meinem Partner ein Gemeinschaftskonto oder halt nicht? Also und so Sachen, die sind so ein bisschen simpler, da geht es jetzt noch gar nicht so ums Anlegen oder so, aber das hat ja irgendwie auch so ein Gewicht im Leben von den Leuten. Oder wie teile ich jetzt die Finanzen in meiner Beziehung auf? So Sachen finde ich aber immer ein guter Einstieg, weil wie gesagt, man hat das Thema Finanzen, aber es ist noch nicht so, kennt ihr eigentlich schon ETFs? Manche wollen wahrscheinlich aber da gar nicht zuhören, genau, weil es schon fast zu weit ist.
Es ist more relatable, wenn du halt mit solchen softeren Themen einsteigst.
Genau, oder so simple Sachen, selbst wie so ein Tagesgeldkonto, ist, glaube ich, für viele Deutsche noch immer leichter, weil du weißt einfach, da habe ich diese Sicherheit.
Ja, für mich auch.
Genau, da habe ich einfach
großer Fan von Tagesgeldkonto.
Ja, meine Frau hat mehr Geld gemacht mit ETFs als ich, also weil sie mehr reinsteckt und auch mutiger ist. Ich bin der Kandidat, der Tagesgeldkonto-Kandidat.
Genau, also ich glaube, manchmal darf man es dann den Leuten auch nicht zu kompliziert machen, sondern wirklich so diese simplen Sachen, wo es irgendwie im Alltag mit den Leuten einfach was zu tun hat. Auch, wie gesagt, so gesundheitliche Themen oder halt diese privaten Themen sind manchmal einfacher, als wenn man jetzt sagt, hier könnt ihr anfangen, an der Börse zu investieren, weil einfach so viele irgendwie doch in Deutschland entweder diese Angst, was ist, wenn da was verloren geht, oder auch dieses Thema Datenschutz ist irgendwie ist natürlich irgendwie auch immer manchmal noch was ich bekomme bei vielen Sachen. Deswegen würde ich es immer so ganz auf so simple Kleinigkeiten irgendwie machen. Oder, was ich auch wieder total komisch finde, ich habe das Gefühl, die Deutschen interessieren sich dann mehr dazu, wie sie für ihre Kinder das Geld anlegen könnten, als für sich.
Ja.
Also ja, so, spannend.
Ein Einstieg sein, auf jeden
so
Fall.
Dass viele so sagen, ja, für mein Kind ist es irgendwie mir wichtiger, ist ja irgendwie auch ein schöner Gedanke, aber dass die sich, glaube ich, fast eher jetzt damit befassen würden, das schon mal für ihr Kind zu machen und dann erst für sich.
Ja.
So, aber das kann ein guter Zugang sein.
Ja. Also da draußen, wenn ihr zuhört und ihr seid im Marketing einer Bank, dann es tut uns leid, jetzt sagen, euer Depot, euer Produkt, euer Fonds interessiert ja keinen, sondern kommt über das alltägliche Leben in die Schiene, wieso das Thema so wichtig ist.
Ja.
Cool. Diana, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier bei uns in Berlin vorbeigekommen bist.
Gerne.
Wir werden deine Reise weiterhin begleiten. Wir sind gespannt, was die nächsten 15 Portfolio-Companies ja sein werden. Und ich würde sagen,
den Exit
ja,
gespannt.
Ist spätestens, ja, genau, spätestens beim nächsten Exit sprechen wir auf jeden Fall nochmal über den Erfolg. Danke.
Dankeschön.
Danke.